Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Dienstagabend im Hinterhof-Sänger-Talk. Wir haben den 7. Mai und Mainz 05 hat am Sonntag auswärts gegen den 1. FC Heidenheim gespielt und einen Punkt mit nach Hause gebracht. Mein Name ist Felicitas Boos und ich begrüße euch wie jede Woche hier in diesem Podcast. Und wir sprechen über Mainz 05 und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit den besten Podcast-Buddies, die man sich weltweit wünschen kann. Ich begrüße Benedikt Engelberts in Hahnheim. Hallo!
Hallihallo!
Und Jan Budde in der Mainzer Altstadt, hallo.
Der immer noch sehr davon angetan ist und sehr beeindruckt ist, von der Alliteration weltweit wünschen kann. Also das finde ich top. Weltweit wünschen, das neue www.
Ja, ich frage mich gerade, ob ich jetzt mein Level für Dienstagabend hochschrauben muss, weil eigentlich fühlt es sich heute ein bisschen wie Nachsitzen an, um ehrlich zu sein.
Ja, ist schon richtig. Irgendwie ist es fühlt sich anders an als sonst. Aber auch, weil einfach die Woche schon so einen Tag länger Zeit hatte und das Spiel auch irgendwie so ein bisschen länger sich in die Woche reingetragen hat. Man hat mit mehr Leuten gesprochen über das Spiel und also es war irgendwie, fühlt sich anders an.
Ja, ich kann dir sagen, wie sich das anfühlt. Die Frustration hat sich noch einen Tag länger Zeit genommen, um in die Woche einziehen zu können. Das ist so, als wenn du irgendwas zu lange einwirken lässt. Und was dann am Ende, weißt du, so Handkäse mit Musik. Und die Musik hat etwas zu lang wirken können. Weißt du, so ist das. Und das ist jetzt gerade mein Zustand auch und ich fühle mich überhaupt nicht gut. Ich habe überhaupt keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Zero fucks given. Ich bin null vorbereitet für diese Folge, weil ich es einfach nicht einsehe. Ich habe denselben emotionalen Zustand wie nach Köln. Es fühlt sich exakt so an. Ich weiß nicht so ganz, wohin mit mir. Ich hoffe, ihr gebt mir irgendeine Orientierung.
Ja, ich wollte sagen, du hast den ersten Schritt schon gemacht. Du bist hier. Das ist das Erste. Und ich finde auch, dieser Montagabend-Podcast ist immer sowas von Katharsis. Danach geht meine Woche dann los, ohne Mainz 05. Ich musste dann gestern erstmal meinen Frust bzw. meine Emotionen in eine Kolumne gießen, was erstaunlich gut funktioniert hat. Ich schreibe ja jetzt seit diesem Jahr alle 4 Wochen eine Kolumne für die AZ über Mainz 05. Und ich habe auch das ein oder andere Mal so ein bisschen Themenfindungsschwierigkeiten oder denke mir, oh mein Gott, also ähnlich wie hier im Podcast, ich schreibe immer dasselbe und es ändert sich nichts und was soll ich nur machen? So ging es mir gestern auch ein bisschen, aber ich glaube, ich habe die Kurve gekriegt und bin gespannt, was wir heute besprechen, aber ich glaube, ich bin da bei dir, Jan, so taktisch wird es heute wirklich nicht.
Nein, überhaupt nicht und ich fand den Take, den du in der Kolumne gegangen bist, ich habe die heute Morgen gelesen, der hat mir sehr zugesagt, der Mutige kriegt Angst oder so ähnlich, also dass Bo Henriksen vom Mutigen irgendwie doch wieder zum Zweifler abgekehrt ist und abgebogen ist und er aus Versehen irgendwie auf der Handbremse sitzt und es irgendwie nicht merkt. Ja, ich fand den Take sehr, sehr zutreffend.
Der Jäger, der sich nicht traut abzudrücken, gell?
Ja!
Dreimal, wirklich. Gut. Oder es klemmt einfach irgendwie. Ja, also ich hab
Ladehemmung.
Das, ja, wirklich. Also ich meine, wenn wir mal ein bisschen, und das ist, glaube ich, der Tonus auch, was ich in ganz vielen Gesprächen gehört habe mit Leuten, die mit mir darüber geredet haben, dass wir jetzt dreimal diese Position hatten, quasi den Schritt zu machen, uns irgendwie zu befreien. Wir hätten 2 von den letzten 3 Spielen gewinnen müssen und wir hätten mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun. Dann wären wir jetzt vor Gladbach und wir hätten 3-4 Mannschaften hinter uns. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber weil wir einfach so katastrophal versagt haben, 3-mal nacheinander jetzt diese Punkte nicht eingefahren haben, ja, jetzt stehen wir wieder unten. Und jetzt müssen wir wieder auf die anderen hoffen und selbst unsere Leistung bringen. Also es trübt einfach das komplette Bild, was Henriksen halt einfach, seit er angefangen hat, bei uns aufgebaut hat.
Da gehe ich mit dir mit. Ich finde auch tatsächlich, dass man so harte Worte wählen darf, weil man eigentlich immer die Hand dran hatte, also gefühlt am Pott, am Nicht-Abstiegspott und man schon weg sein könnte. Und es überhaupt nicht unrealistisch gewesen wäre, gegen Köln zu gewinnen. Freiburg auch, hätte man auch punkten können oder gewinnen können. Und natürlich hätte man auch gegen Heidenheim gewinnen können. das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Saison durch. Aber hier ist es ja noch sehr viel bitterer. Wir gehen in Führung und schaffen es nicht, diese Führung über die Zeit zu retten. Und ich bin es ehrlich gesagt ein klein wenig leid, weil man doch irgendwie jetzt die Fehler von vor Henriksens Zeit wieder wiederholt. Und ja, der Outcome ist dann wieder dasselbe. Punkte, die man eigentlich sicher hat, nimmt man nicht mehr mit nach Hause.
Ich fühle mich im Abstiegsrennen, also im Rennen um den Nichtabstieg, wie bei einem Marathon. Also ja, ich glaube, jeder, der hier am Sonntag in Mainz unterwegs war, Gutenberg-Halbmarathon, und sich einfach mal so die Nicht-Profiläufer angeguckt hat. Du guckst einfach Mannschaften dabei zu, wie sie, seitdem sie wissen, dass es da unten extrem eng ist, nicht punkten oder mal einen Lauf haben, dann aber wieder einbrechen. Jetzt hat Union den Trainer entlassen, weil denen auf einmal aufgefallen ist, ups, wir haben ja mit dem Abstiegskampf doch noch was zu tun. Wir hatten einen grandiosen April, der jetzt auch dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel Brian Gruder für den Rookie of the Month Award nominiert ist. An der Stelle Hinweis, der Link zur Abstimmung ist in den Shownotes. Bitte alle kräftig klicken. Wir wollen nicht, dass jemand von RB diesen Award bekommt. Aber du denkst doch eigentlich, wenn du aus dieser Situation im April rauskommst, jetzt hast du dich in so eine unfassbar gute Ausgangslage gebracht. Ne? Bleiben wir bei einem Langstreckenlauf. Du hast Abstand zu deinen Gegnern aufgebaut. Aber da sind halt noch ein paar vor dir, die du theoretisch einholen musst. Aber du machst wirklich den Anschein, als hättest du die zweite Luft bekommen und du schaffst das. Und dann fliegst du über einen Bordstein. Und dann musst du dich erstmal wieder aufrappeln und die anderen da vorne, die laufen nochmal links und rechts. Also es ist wirklich zum Haare raufen.
Ich finde auch, das, was mich so wirklich triggert, ist auch das, was ich jetzt bei Silvan Widmer wieder gelesen habe im Kicker, der dann sagt, ja, wir werden kämpfen. Und ich denke mir, Junge, es lief dann gut, als es nicht nur Kampf war, sondern als ihr auch tatsächlich Fußball gespielt habt. Und dieser Ansatz wurde aus irgendwelchen Gründen wieder komplett verworfen. Es geht wieder hoch und weit, Zielspieler vorne rein, vielleicht mal ein bisschen ablegen. Warum man auf die Idee kam, sich wieder zurückzuentwickeln und alles auf einmal auch komischerweise wieder mit Mentalität zu begründen, was überhaupt nicht zutreffend ist, weil wenn du viermal quasi hintereinander dasselbe Tor bekommst, dann bist du vielleicht nicht mental am Ende, sondern wurdest ausgecoacht in der Situation. Und dass du darauf nicht reagierst, macht mich einfach fertig.
Diese vier Tore, die quasi gleich waren, kosten uns halt einfach insgesamt 6 Punkte, gell? Das ist das Traurige. Das ist das
Weißt
Traurige.
Du, wo du wärst mit 6 Punkten?
Ja. Ich bremse euch direkt mal ein, denn wir haben ja noch ein bisschen was zu tun hier. Aber erstmal war es unheimlich schön und damit ein Riesenkompliment an unsere gesamte Community. Ihr habt uns gestern mit einem großen Sprungtuch aufgefangen in Sachen Folgentitel. Was wart ihr kreativ und habt uns die Wortspiele des Grauens in unsere DMs gespült? Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Deswegen unser Posting bei Instagram geht zu 100% auf eure Kappe. Ich möchte nur sagen, Schmidt happens. Das passt für mich wie die Faust aufs Auge, gerade auch in diesem Kontext, wenn du sagst, in dem Moment, wo Mainz 05 aufhört, Fußball zu spielen und wieder alles auf die Mentalität ankommt, tritt Schmidt wieder vors Mikro und spricht davon, dass man ja eigentlich was im Abstiegskampf gut gemacht hätte, nämlich Kleindienst an der Tabelle, Leute. Also es ist wirklich, ihr habt richtig reingefeuert.
Also mein absoluter Lieblingstitel, oder von uns allen eigentlich auch, ist ja Kleindienst macht auch Mist. An Brillanz meiner Meinung nach nicht zu übertreffen, ist auch, glaube ich, der Folgentitel. Oder? Sind wir uns einig?
Ja.
Ist der Folgentitel.
Ja,
Kleindienst macht auch Mist. Es hätte sich natürlich auch noch Beste angeboten. Also
ja, beste Chance vertan.
Weißt du,
warum das Schlimmste annehmen, wenn Heidenheim auf Beste hoffen kann?
Ein kleinen Dienst für mich, eine große Scheiße für Mainz 05.
Ihr habt wirklich alles niedergemacht. Es ist so Weltklasse. Aber da merkst du einfach, das ist so diese Mainzer, jetzt komme ich doch zur Mentalität, diese Mainzer Mentalität, selbstironisch, dann in diesem Moment nicht niedermachend, aber sich selbst nicht zu ernst nehmen, mal kurz, um diesen ganzen Schmerz verdauen zu können, einfach mal ein bisschen Humor.
Und ich meine, ihr habt die schlechtesten Wortspielregister gezogen, aber wir müssen natürlich noch einen draufsetzen, denn was bei uns abgegangen ist, als wir ein Bett im Halbfeld gelesen haben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und deswegen sind wir im Internet falsch abgebogen.
Ganz falsch abgebogen. Wir entschuldigen uns jetzt schon. Es wird wie das Einsteigen von Dominic Kohr. Es tut weh.
Heute wird gewonnen, davon träumen wir doch. Der Ball rollt über den Rasen wie ein Stern in der Nacht. Alle tanzen und singen, die Hoffnung neu entfacht. Bier und Würstchen in der Hand. Der Sommer ist frei, unter Freunden, unter Fans. Hier fühlen wir uns zu Hause.
Das ist wirklich ein akustischer Vollangriff auf die Ohren. Und das Schlimme ist, wenn man weiß, wo das herkommt, es gibt noch so viel mehr davon, aber das tun wir euch heute Abend nicht an, vielleicht irgendwann mal später.
Es ist eine Androhung an die Mannschaft und an Bo Henriksen. Noch so eine Leistung, Freunde.
Und ich komme unter der Woche mal zum Training und pack die große Box aus.
Und dann wird in der Kabine nur noch sowas gespielt, bis es wieder besser wird.
Bis zum Auswärtssieg in Wolfsburg. Ende. Ich glaube, anders wärst du der ganzen Sache auch nicht her. Aber wir sprechen jetzt hier an dieser Stelle erstmal über das Spiel unserer 05er am Sonntagabend beim 1. FC Heidenheim. Es war ein Unentschieden und wir fangen natürlich wie immer mit der Aufstellung an, denn wir hatten ja das Problem, dass Gruder, Amiri und Mwene für das Spiel in Heidenheim gesperrt waren. Was sagt ihr denn dazu, wie Bo Henriksen das aufgefangen hat?
Klassisch, also erwartbar, nicht mutig, also eher ängstlich. Und für mich auch in der einen oder anderen Position nicht nachvollziehbar. Wir haben letzte Woche bereits festgestellt, es gibt Spieler auf der Bank. Man sagt eigentlich, wenn jemand auf der Bank ist, dann kann er auch eingewechselt werden. Aber du hast hier einfach 5 Spieler auf der Bank, inklusive 2 Torhüter mal wieder, die nicht einzuwechseln sind oder wo du weißt, die spielen nicht. Egal, ob das ein Marco Richter ist, egal, ob das ein Gila Vogie ist. 2 Torhüter, wie gesagt. Und Mervil Papela, genau, der war auch noch dabei, der spielt auch nicht. Dann sind das quasi Platzhalter auf der Bank. Und obwohl du weißt, dass Heidenheim ein unfassbares Niveau, eine unfassbare Qualität beim Thema Flanken hat, stellst du jemanden auf die Halbverteidigerposition, der jetzt gerade keine Spielpraxis hatte, weil er nicht gespielt hat mit Eddie Fernandes, der auch kein gelernter Innenverteidiger ist, stellst Dominic Kohr, der die Position die ganze Zeit gespielt hast, ins defensive Mittelfeld, anstatt da jemanden spielerisch zu ersetzen, wie Amiri, indem du Eddie Fernandes beispielsweise auf die 6 stellst oder halt ins Zentrum und Gila Vogie in die Innenverteidigung zu ziehen und von mir aus Sepp Vandenberg auf die Halbverteidigerposition, was schon sehr, sehr gut funktioniert hat, wo du dann 3 gelernte Innenverteidiger hast, die genau wissen, wie man zupacken muss in dem Moment. Und es tut mir leid, ich kann da auch einem Eddie Fernandes keinen großen Vorwurf machen in dem Moment. Wenig Spielpraxis, wieder positionsfremd eingesetzt. Er hat das in der Saison schon sehr, sehr gut gemacht. Jetzt so reingeworfen zu werden, obwohl eine andere Position sinnvoller gewesen wäre, finde ich persönlich äußerst kritisch.
Also ich würde das gerne ein bisschen abmildern, beziehungsweise ich sehe das ein bisschen anders. Eddie Fernandes, finde ich, kann man jetzt nicht mehr positionsfremd nennen, nachdem er 2 Saisons quasi auf dieser Position gespielt hat bei uns. Das ist aber wirklich auch der einzige Punkt, den ich jetzt hier angreifen möchte. Natürlich, Eddie Fernandes trainiert mit der Mannschaft, der hat mittlerweile diese Position als erste Position bei uns. Ich hätte ihn auch lieber in der Offensive gesehen, weil Dominic Kohr halt in dem Moment viel eingespielter ist in der Defensive. Ja, es ist alles einfach ein bisschen komisch. Und ich finde, wenn wir jetzt mal nur auf die Startelf gucken, Ludovic Ajorg, ich meine, wir haben es ja prophezeit, was für eine Aufstellung es gibt. Wir haben es ja letzte Woche quasi angesagt. Mit Ludovic Ajorg, das ganze Offensivspiel hängt einfach 5-10% zurück hinter seinen Fähigkeiten.
Ja, aber da möchte ich Ihnen in dem Spiel gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Also ich finde schon, dass er viel geackert hat. Es war teilweise auch unglücklich. Aber wir haben wieder ein Problem gesehen, was uns die ganze Saison über begleitet, wenn wir mit Barrero und Chor 2 im Mittelfeld haben und dahinter eben eine Abwehr, die auch nicht besonders offensiv laufen kann, dass wir uns einfach selbst die Möglichkeiten nehmen, irgendwie eine Verbindung zwischen Mittelfeld und Offensive herzustellen. Es war wieder so, dass wir relativ weit hinten standen. Der Weg zum gegnerischen Tor war sehr lang. Es wurde mit langen Bällen auf Ajorg operiert, der den natürlich festmachen sollte, um sie zu verteidigen.
Was er auch gut gemacht hat, by the way. Also ganz ehrlich, ich stimme dir dazu. Ajorg würde ich da auch aus der Kritik rausnehmen, ein Stück weit, ja.
Ich sehe nämlich eher das Problem, dass wir mit Chor jemanden haben, der defensiv orientierter ist und gar nicht so sehr die Bälle verteilen kann. Da hätte mir Tom Kraus als Alternative von vornherein, glaube ich, besser gefallen.
Dem würde ich zum Beispiel widersprechen. Also Tom Kraus Hat viele Stärken. Spielerisch ist er jetzt aber auch nicht der kreative Freigeist. Also du musst ja eins überlegen. Wer kann dieses Spiel lenken von hinten heraus? Und dann brauchst du einen defensiven Part und einen spielerischen Part, wenn du es vielleicht irgendwie kompensieren möchtest. Trotzdem wirst du Amiri nie zu 100% auffangen können. Da hätte ich mir mit Barrero und Eddie einfach mehr erhofft. Aber von mir aus auch gerne Chor und Eddie beispielsweise. Aber du hast mit Barrero und Kraus zwei ähnliche Spielertypen, mit Chor jemanden, der jetzt auch nicht der Zauberfuß im eigentlichen Sinne ist, der da vorne für Kreativität sorgen kann. Und wenn du dann noch jemanden hast wie Ajorg, ja, der dann quasi das Ding wieder von der 6 wegspielen muss in dem Moment, sodass du alles über die Halbräume kommt, du nicht zu 100% Druck erzeugen kannst, weil so stark habe ich uns in der ersten Halbzeit dann auch nicht gesehen, dann ist das für mich im Zentrum, und da stimme ich dir zu, einfach eine vertane Chance.
Ich fand das tatsächlich ein bisschen interessant. Ich weiß nicht, ob das euch auch so gegangen ist. Ich habe während dem Spiel den Eindruck gehabt, dass Dominik Chor sehr viel offensiver agiert hat als Leo. Aber also sowohl offensiver als auch defensiver. Also Leo war irgendwo in der Mitte. Aber Dominik Chor hatte, wenn einer von den beiden Offensivszenen hatte, dann war es eigentlich immer nur Dominik. Und nicht Leo, wie in den ganzen letzten Spielen. Und ich glaube, wir hatten eine oder zwei Szenen überhaupt, wo Leo mal durchgelaufen ist, das, was ihn in den letzten Spielen halt so gut gemacht hat. Und das finde ich halt tatsächlich sehr traurig, dass wir dieses Stilmittel aufgeben, weil Leo halt genau dafür der perfekte Spieler ist.
Du hattest ja halt auch noch Silvan Widmer auf Außen, der meiner Meinung nach auch nicht den gleichen Druck auf Außen erzeugen konnte, wie das Duo Mwene Kassie, und zwar in dem Fall Kassie und Widmer. Widmer bleibt in dieser Saison einfach unter seinen Leistungen, die er auch schon gebracht hat und wo er auch wird wieder anknüpfen können, einfach dahinter zurück. Aber weil der Bene das gerade angesprochen hat, mir ist ein anderer Punkt noch ein bisschen schwerer aufgefallen, und das war, wie häufig die Bälle im Spielaufbau totgestoppt wurden. Also totgestoppt meint, ich halte den Ball an. Ein Profifußballer in der Regel nimmt den Ball mit, also lenkt ihn dahin, wo er hinlaufen will. Und lenkt damit halt natürlich auch die Anlaufbewegung des Gegners an. Also wie wird er angelaufen? Klar gibt es auch Momente, wo du Leute locken möchtest und deswegen trittst du auf den Ball, auch gerade in der Premier League ein beliebtes Stilmittel. Also ich konnte es nicht ganz einordnen. Sollte das Stilmittel sein, um Heidenheim rauszulocken, um dann den langen Ball zu spielen? Aber dagegen spricht eine zweite Beobachtung, dass gerade im defensiven Mittelfeld unfassbar viel rückwärts gepasst wurde. Aber auch von Lee. Also wir haben ja eher ein 3-5-2 gespielt. Lee ist ja mehr ins Mittelfeld mit reingerutscht. Ich glaube, sie wollten es so über eine Dreierkonstellation Amiri kompensieren. Aber auch Lee, unfassbar viele Pässe zurückgespielt. Und das war alles in allem sehr ängstlich. Es war halt nicht mehr dieser Risiko-Highspeed-Fußball in die Spitze.
Ich fand das sehr interessant. Wir haben insgesamt, glaube ich, mehr Pässe angebracht als in den letzten Spielen. Also prozentual war unsere Passqualität besser, aber dafür wurden viel weniger riskante Pässe halt überhaupt gespielt. Also du merkst halt, das war quasi, also ich will jetzt nicht Verzweiflung nennen, aber es war halt Ahnungslosigkeit, wie man das Spiel offensiv lösen kann. Und wenn man halt keine Idee hat und keine Risikos eingeht, dann passiert halt auch nichts offensiv. Und das ist das, was uns halt mit Amiri fehlt.
Ich wollte gerade sagen, das zeigt dir halt einfach auch nochmal, wie wenig spielerische Intelligenz dann auf dem Platz steht, wenn Amiri und Kruder nicht dabei sind. Also das finde ich ja dann schon fast eklatant. Und um ehrlich zu sein, die erste halbe Stunde, das war für mich das Spiel Mainz gegen Heidenheim, was ich mir eigentlich von Union gegen Bochum erwartet habe.
Ja.
Weil die zwei Mannschaften hätten mit einem Punkt viel besser leben können. Die wären dann da rausgerutscht. Und da ging es ja mal richtig zur Sache. Also Union hat ja richtig erstmal, also es war ja einfach nur wild, sag ich mal. Und das war bei uns eben, das war ganz was anderes. Also du hattest von vornherein nicht das Gefühl, dass den Jungs klar ist, dass dieser Auswärtssieg in Heidenheim erstens uns in der Tabelle extrem weit nach vorne bringt, aber dass es eben halt auch wichtig wäre vor dem Spiel gegen, Entschuldigung, Gläserner Podcast. Wir benutzen hier ein Tool, was seit 2 Wochen random einfach irgendwelche Einspieler macht, wenn Jan sich bewegt. Wir hatten schon Feuerwerk, wir hatten schon sich selbst beweihräuchernde Daumen hoch, aber Luftballons sind mir jetzt völlig neu.
Ich weiß auch nicht, wie ist das denn passiert? Hä?
Wir werden das nachverfolgen.
Wir lösen das auf und schicken euch über Insta und Twitter die Beweisfotos. Es ist halt einfach nur verwirrend, wenn man jemanden anguckt, der auf einmal umgeben ist von Luftballons.
Sorry, aber ich möchte den Faden aufgreifen, warum ich diese Startelf auch noch kritisch sehe. Denn man hat den offensivstärksten Spieler wieder in einer anderen Position quasi eingesetzt. Also man hatte ihn ja nicht mehr richtig als Stoßstürmer quasi. Also Johnny war nicht mehr der zentrale Part eigentlich, sondern wieder ein bisschen mehr über den Halbraum kommend. Und Johnny hat das zwar sehr gut gemacht, auch mit einem Tor, aber ich hätte gerne auch in der Offensive diese Abläufe beibehalten. Also ich hätte auch gerne eine Anspielstation in der Tiefe mit Lee mehr gehabt. Das war alles in allem ein viel defensiverer Ansatz, der mir nicht zugesagt hat und der auch übrigens überhaupt nicht das wiedergegeben hat, was Henriksen vor dem Spiel großmundig angekündigt hat. Wir wollen hier die 3 Punkte, wir spielen auf Sieg. Davon habe ich aber in der Startaufstellung gar nichts gesehen. Also das war ein, wir machen mal hier auf Nummer sicher, keine riskanten Experimente. Wenn Sie Abenteuer suchen, gehen Sie auf die andere Seite des Flusses.
Und genau das war das, was ich eben eigentlich vor deinen Luftballons sagen wollte. Du hattest nicht das Gefühl, dass von Anfang an allen auf dem Platz klar war, was es für eine Chance ist und was es bedeutet, wenn wir da einen vernünftigen Fußball auf den Rasen bekommen, um Tore zu schießen.
Ja, was heißt, also ich würde das nicht der Mannschaft ankreiden, sondern ich kreide das klipp und klar Bo Henriksen an. So wie die Wechsel gegen Köln schon für Fans und Mannschaft nicht klar nachvollziehbar waren, so war diese Startaufstellung vom Plan, von der Herangehensweise her, auch nicht eindeutig. Ich finde auch nicht, es wurde hinterher gesagt, die erste Halbzeit, die waren wir gut. Das sehe ich nicht so. Ich sehe Heidenheim die ersten 20 Minuten auch immer noch ein Stück gefährlicher als uns. Insgesamt hatte für mich Heidenheim über das Spiel gesehen die besseren Chancen. Und es ist wie gegen Köln. Am Ende können wir glücklich sein, dass wir das Spiel nicht verloren haben. Und deswegen fühlt sich auch Heidenheim erneut an wie eine Niederlage. Und man muss sich mal bei den Fans bedanken, dass sie sich davon nicht runterziehen lassen, sondern den Support so fahren, wie sie es seit Wochen tun.
Ja, also ich glaube, ohne Auswärtsfans, gerade in so einer Situation, würde aktuell halt wirklich gar nichts da funktionieren. Keine Ahnung, wenn wir über die Aufstellung blicken und ich mir so auch angucke, wie jetzt dann hinterher gewechselt wurde, da habe ich mich halt auch schon wieder gefragt. Wir wollen offensiv wechseln. Heidenheim hat gerade das 1-1 gemacht. Warum kommt Kraus und Danny rein? So, und
ich kann
so,
dir ganz genau so, sagen, warum da Costa eingewechselt wurde. Du hast es letzte Woche gejinxt. Du hast gesagt, ja, dann bring doch da Costa, dann können wir noch was offensiv machen. Ich glaube, Bo Henriksen hat da ganz genau zugehört und sich gedacht, da hatte jemand in so einem Podcast mal eine gute Idee. Ich glaube, genau das mache ich jetzt.
Das Einzige, was ich gejinxt habe, war, dass Johnny ein Tor schießt, weil ich hatte nämlich wieder das richtige Trikot an. So, und ansonsten jinx ich hier nämlich gar nichts.
Also es war ja der Versuch, aber für mich der viel zu späte Versuch, die Formation zu ändern und dann, als es 1-1 stand, nochmal Druck nach vorne zu entwickeln, aber ohne einen Verbindungsspieler auf dem Platz zu haben. Das heißt, kein Spieler, der die Verbindung, die du vorhin angesprochen hast, Felicitas, vom Mittelfeld zur Spitze herstellt, sodass sich ein Nelson Viper, seines Zeichens, ein zwar mitspielender Stürmer, aber schon Gardemaß vorne drin ist, sich die Bälle selbst holen musste und nicht wirklich bedient wurde. Das heißt, kein Verbindungsspieler auf dem Platz, aber diese Formation, obwohl du einen Verbindungsspieler tendenziell auf dem Rasen hast, auf der Bank hast, beispielsweise mit Richter. Und ich sag nochmal, wenn Richter, und das wissen wir einfach nicht, sich so daneben benommen hat oder nicht die Leistung bringt, dann gehört er aber auch nicht auf die Bank. Wer auf der Bank sitzt, kann eingewechselt werden. Und wenn du diese Option hast und du wechselst ihn nicht ein und du kannst es danach nicht richtig begründen, sondern schiebst auf die Mentalität, dann habe ich damit ein Problem, weil dann fühle ich mich verarscht.
Ja, ich glaube, die erste Halbzeit hat sich ja dann auch erstmal für alle insofern nach den 45 Minuten ganz gut angefühlt, weil es irgendwie sowas war, was wir eigentlich nur von Jason Lee kennen. Eine durchwachsene Leistung mit einem Tor kaschieren. Aber da können wir uns ja immer auf Bene verlassen. Unser Orakel aus Hahnheim, der wusste ja schon vorher, dass Johnny ein Tor schießt. Der hat das richtige Trikot angehabt. Kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Ich war schon relativ gefrustet, ehrlich gesagt, in der 37. Minute, in der das Tor dann fiel. Und habe mir gedacht, naja, was erwartet mich denn hier noch in der zweiten Halbzeit in Heidenheim? Ich hatte schon so ein bisschen mit dieser ersten Halbzeit abgeschlossen. Und dann hat Johnny das Ding reingemacht. ey, wenn wir uns auf Amiri einigen können und auf Gruder, die uns wirklich spielerisch in dieser Saison durch die Rückrunde tragen, dann müssen wir uns auch darauf einigen, dass wir ohne Johnny Burkhardt nichts wären. Dann wären wir schon längst abgestiegen.
Ja, und deswegen verstehe ich nicht, warum du ihn aus seiner angestammten starken Position so rausnimmst und ihn wieder mehr auf die Hälfte setzt. Also trotzdem hatte er ja dann wieder die Chance. Also er hätte ja am Torwart vorbeigehen können, hat sich zu früh dafür entschieden, an dem Torwart vorbeizugehen. Kevin Müller macht das aber auch gut. Trotzdem muss uns immer eins bewusst sein, Johnny ist eigentlich kein Knipser-Typ. Aber wenn es jetzt gerade so läuft, wie es läuft, dann belass ihn doch in dieser Position und in diesen Situationen, die ihn so gut machen. Belass es doch bei den Abläufen, die gewohnt sind und die funktionieren. Belass es doch dabei. Und das habe ich in dem Moment nicht verstanden, dass du hinten alles durcheinander bringst, ein spielerisches Element im Mittelfeld nicht ersetzt und vorne drin die Abläufe veränderst. Das kriege ich nicht übereinander, warum das gemacht wurde.
Und genau das wäre der Punkt, wo ich jetzt auch angesetzt hätte, weil seit Wochen sagen wir, die Abwehr funktioniert irgendwie, die hat sich jetzt gefunden und wir wollten ja auch eine erste Elf, die nicht so krass durchrotiert wird, wie in den ersten zwei Dritteln der Saison. Vollkommen legitim. Aber warum mache ich mir ein Fass hinten auf? Wie du schon sagtest, ein Fass vorne auf und in der Mitte, also das ist ja komplett alles offen. Und dann hast du halt einfach zu viele Baustellen, wo du am Ende halt was verändert hast. Und deswegen, daher komme ich zu meiner Erkenntnis, dass es wahrscheinlich mit Dominic Kor hinten im Endeffekt ein bisschen besser gelaufen wäre, weil wir wenigstens die defensive Stabilität gehabt hätten von einer eingespielten Abwehr.
Trotzdem bleibe ich dabei, also zum Beispiel Gilavogi als zentraler Innenverteidiger hat sehr, sehr gut funktioniert. Er hat gegen Leipzig hervorragend funktioniert, etc. Also diese Art der Abwehr funktioniert ja auch. Nur seit dieser Leistung wurde er nicht mehr eingesetzt. Ja. Und wenn du doch weißt, da kommen solche Flanken, dann stell doch drei gelernte Innenverteidiger da auch auf die Innenverteidigerposition. Also du tust den Spielern ja auch Unrecht. Ich meine, Edmílson Fernández hat gute Spiele da gemacht und du hast auch recht, positionsfremd in Anführungszeichen. Ja, aber er ist eigentlich jemand, der offensive Elemente mitbringt. Aber du kannst von ihm nach der Zeit, in der er jetzt wieder nicht gespielt hat, erwarten, dass er in dem Spiel reinkommt, defensiv stabil ist, diese Flanken noch irgendwie mitverteidigt, aber auch gleichzeitig aus der Innenverteidigung heraus auch die offensiven Elemente mit reinbringt, wofür du dich wirklich sicher fühlen musst, um die Position hinten zu verlassen. Also du hast eigentlich eine Mannschaft gesehen, die dafür, wie sehr sie in ihren Abläufen gestört wurde, gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Aber du hättest doch dann sagen müssen, okay Leute, wir führen hier jetzt 1-0, wir wissen nicht ganz, wie wir es gemacht haben, ist okay. Wir ändern ein, zwei Punkte, wir passen das jetzt an und danach ist das Ding gegessen, wir sind safe, wir wollen hier nicht schön gewinnen. Kann ich mit leben.
Und das jetzt ist ja genau der Punkt, der mich auch gegen Köln gestört hat. Weil jetzt fangen wir nämlich an, wir haben auf einmal was zum Verlieren während dem Spiel. Also wir führen, wir haben was zu verlieren und wir fangen an zu mauern. Und das ist was wir überhaupt nicht können. Und so wie Heidenheim uns quasi dominiert hat in der zweiten Hälfte, da können wir wirklich Glück sein, dass wir von Glück sagen, dass wir nicht drei Gegentore bekommen haben. Also diese drei Bälle des Tor und die beiden Bälle an Pfosten und Latte. Aber da gab es noch ein, zwei andere gefährliche Situationen, wo Dingchi aufs Tor läuft. Also zu viele jetzt aufzuzählen. Aber wir haben richtig, richtig Glück gehabt sogar noch. Und die Abwehr war ein richtiger Hühnerhaufen hinten raus.
Und das ist das, was mich so aufregt, weil wir haben darüber gesprochen, dass wir es nach langer Zeit endlich mal wieder mit dieser Mannschaft auch in den letzten Wochen geschafft haben, einen Rückstand aufzuholen und das Ganze noch rumzudrehen. Was wir gerade aber wieder nicht auf die Kette kriegen, ist, nachdem wir ein Tor geschossen haben, das auch zu verteidigen. Einfach dagegen zu gehen, auf das zweite Tor zu gehen, das machen wir einfach nicht. Ich bin dabei, euch das Mauern funktioniert für uns in diesem Moment, in diesem Mittel einfach nicht. Und umso bitterer finde ich dann, dass Heidenheim sich das wirklich ausguckt und natürlich nach einer beschissenen Halbfeldflanke dieses Kacktor macht. Das ist das vierte Tor im vierten Spiel nach einer Halbfeldflanke. Das ist, also die Abstimmung funktioniert da überhaupt nicht. Und das ist ein Mittel von Heidenheim. Man weiß, dass sie eben diese Flanken schlagen. Und wir kriegen am Samstag einen Gegner, der auch so präzise Flanken schlagen kann. Und ich will gar nicht dran denken, was passiert, wenn der BVB sich überlegt, wir sind jetzt hier am Champions-League-Abend ganz viel gelaufen. Naja, dann machen wir das jetzt über Flanken und dann lassen wir sie verzweifeln. Weil ich glaube, das wird nämlich ganz, ganz bitter.
ich glaube tatsächlich, dass wenn du mauerst, du es auch mit dem richtigen Personal tun musst. Also das ja. ist ja so, und das ist ja der Punkt, wo es einfach problematisch wird. Und wenn wir dann jetzt beispielsweise uns Danny da Costa angucken, habe ich nicht ganz verstanden, warum der eingewechselt wurde. Er hat auch dem Spiel übrigens nicht wirklich geholfen. Also nach vorne war das einfach nur noch, ich weiß nicht, hat er überhaupt eine Passquote von über 50%? Gefühlt war die drunter. Also Danny da Costa, ich glaube, der ist auch mit sich selbst momentan nicht ganz zufrieden. Glücklich kann er mit dem Spiel aber auch nicht sein. Also es wurde alles getan, um die Personen, die noch auf der Bank sitzen, möglichst nicht einzuwechseln. Also den Eindruck bekommst du halt zwangsläufig. Und das erschließt sich mir einfach nicht.
Ich hätte es tatsächlich in dieser Situation, genau weil Danny eben diese Probleme hat, dass du den mitnimmst für Fälle, falls jemand ausfällt, falls sich jemand verletzt oder sowas, okay. Aber wir haben mit Eddie Fernandez jemanden, der oft genug rechts ausgeholfen hat, der ja auch das Spiel angefangen hat, sich reingearbeitet hat, jetzt vielleicht nicht 100% souverän war, aber der besser in Form ist, meiner Meinung nach, als Danny da Costa es gezeigt hat in den letzten Spielen. Warum ziehst du nicht Eddie nach rechts? Und dann kannst du immer noch deine Dreier-Innenverteidigung machen. Ich meine, Tom Kraus kam hinterher rein, der hat super defensiv gespielt. Der war fast der dritte Innenverteidiger. Also, ich verstehe halt nicht, warum man dann mit Danny jemanden, der dann selbst, also ich meine, wir hätten noch kontern können am Ende, aber Danny hat, glaube ich, allein 3 Konter verstolpert. Und das ist was mir dann halt einfach wirklich noch den letzten Nerv raubt.
Und zusätzlich kommt dann Nelly Viper, auf dem dann wieder alle Hoffnungen abgeladen werden, der quasi sein erstes Profispiel wieder macht und der auch erstmal reinkommen muss. Und da hast du halt gesehen, bei Nelly ging das wesentlich schneller als bei Danny da Costa zum Beispiel. Also Danny da Costa kam in der 72., Nelly in der 75. Aber selbst da, du musst dem Jungen auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Und bei einem 1:1 in Heidenheim ist auch schon wieder schwierig, da zu sagen, Junge, du hast Zeit, reinzukommen und dann guckst mal, ob du was nach vorne hinkriegst. Und ich bin da bei dir, Jan. So tief wie Nelly sich die Bälle abgeholt hat, war das wirklich auch ein Armutszeugnis dafür, wie wir nach vorne gespielt haben. Weil da hast du dann zum ersten Mal gesehen, was passiert, wenn ein Spieler, der halbwegs mit dem Ball umgehen kann, sich hinten Bälle abholt oder einfach mal nach vorne läuft. Der wäre nämlich auch in manchen Situationen durch gewesen, aber war eben auf weiter Flur auch alleine.
Ich habe uns selten so, ich sage nicht destruktiv, aber negativ erlebt. Und ich glaube, das ist ein Sinnbild und ist auch wirklich gefährlich. Ich meine, wir probieren uns jetzt gerade aufzuraffen und alles. Aber hier werden gerade Rückschritte gemacht, die man eigentlich überwunden hatte, die halt an Boot 2.0, hast du es, glaube ich, genannt, Felicitas, erinnern. Also Bo 1.0 macht gerade viel, Bo 2.0 macht gerade etwas, was Bo 1.0 halt am Ende auch getan hat. Und nach dem, was wir aber schon gesehen haben, ist das halt komplett unnötig. Und ich weiß auch nicht, wie ich das einordnen soll. Es ist für mich kein Spiel, das wir taktisch analysieren müssen. Es tut mir auch leid. Ich war auch nicht bereit, mir dieses Spiel nochmal anzugucken. Das ist etwas, was bei mir in den 6 Jahren, die wir diesen Podcast jetzt inzwischen machen, äußerst selten vorkommt und eigentlich nie wirklich vorgekommen ist. Ich habe mir eigentlich jedes Spiel über die volle Länge nochmal angeguckt. Ich habe ein bisschen den Tee auf, weil man hat dann das Gefühl, dass man diese Fehler gegen Köln einfach wiederholt, obwohl man gesehen hat, also so geht es nicht. Und ich bin einfach ein bisschen verzweifelt, deswegen seht es mir nach, wenn ich heute jetzt nicht der konstruktivste, lösungsorientierteste, pragmatischste Analyst bin. Ich bin heute einfach nur Fan und mir als Fan geht es gerade einfach nicht gut nach dem, was ich gesehen habe, obwohl wir seit 7 Spielen ungeschlagen sind. Und ich meine, das ist ja das Kuriose an der ganzen Situation. Aber es soll sich bitte niemand dahinstellen und mir nach den Leistungen, wo wir 2-mal richtig Glück hatten gegen Mannschaften, wo wir gewinnen müssen eigentlich, das waren ja beide Spiele, die wir gewinnen müssen im Endeffekt, sich mir dann gegenüberzustellen und mir zu erklären, ja, aber eigentlich kann man das Ganze positiv sehen. Nein. Und wir sind an einem Punkt, wo dieser Positivismus zum Selbstzweck verkommt. Und das ist wirklich, wirklich gefährlich.
Wir sind an so einem Punkt, wo ich als Fan das Gefühl habe, wir stecken in einem Kreisverkehr und wir kriegen die Ausfahrt nicht. Und das jetzt schon zum dritten Mal. Und das ist der Moment, wo du dir eigentlich denkst, hier, Navi sagt, bitte wenden. Weil du fährst gerade wieder mit Vollgas in die falsche Richtung Und es ist aber nicht mehr so viel Zeit, um den Kurs eigentlich noch zu korrigieren. Und das ärgert mich so sehr, weil wir haben jetzt, also was haben wir denn in diesem April an guten Spielen von Mainz 05 gesehen? Wir haben über Gila Wugi gegen Leipzig geredet. Aber ich sage auch nochmal, Zentner gegen Leipzig. Zentner hat auch jetzt gegen Heidenheim ein gutes Spiel hinten raus gemacht. Wenn der die Bälle nicht gehalten hätte, dann hätten wir das Spiel verloren. Deswegen sage ich, Mauern geht nur mit Zementner. So, liebe Kerstin, vielen Dank dafür. Aber es ist wirklich als Fan, du raffst dich jetzt wieder auf nach so einem Auswärtsspiel. Das muss man einfach mal sagen. Wir haben jetzt über ein Kalenderjahr auswärts nicht gewonnen. Das ist das 20. Auswärtsspiel, was nicht gewonnen werden konnte. Und du sitzt hier wieder als Mainz 05-Fan, hast das Gefühl, es läuft gerade wieder in die falsche Richtung. Und du bist wieder aufgefordert, am Samstag ins Stadion zu gehen, mit Bier und Würstchen in der Hand und zu sagen, ich reiß mir den Arsch auf, weil diese Mannschaft, ich will nicht, dass sie absteigt und ich gebe alles. Aber letztendlich bist du wieder nach so einem Auswärtsspiel einfach deprimiert.
Ja, und der Berg, den wir als Verein erklimmen müssen, der wird halt irgendwie immer steiler. Und ich finde es halt wirklich, also wenn wir jetzt mal überlegen, wir müssen jetzt gegen Dortmund und Wolfsburg ran. Ich habe das Gefühl, dass von den Mannschaften, die unten drin stehen, ich meine jetzt, Bochum spielt noch gegen Leverkusen, ich will jetzt gar nicht so genau auf die Einzelspiele gucken und auf die einzelnen Teams, aber wir haben mit Dortmund quasi das schwerste Heimspiel. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, weil wir nicht darauf vertrauen können, dass wir in Wolfsburg was holen.
Und ich glaube nicht, dass sie sich die Butter vom Brot nehmen lassen, gerade nicht bei uns zu Hause.
Ja, ich habe eben schon gesagt, es wird eigentlich immer schwieriger. Die Dortmunder haben diesen Sieg vor sich, die sind entweder krass euphorisiert oder krass niedergeschlagen und wollen uns was heimzahlen von letzter Saison. Und ich finde, mittlerweile, man merkt auch in unserer eigenen Fanbase, wie angezählt wir sind. Wir haben jetzt gerade, zum Beispiel auf Twitter sieht man es, die ganzen Leute gucken alle, ob sie sich für die Relegation Urlaub nehmen müssen oder haben den mittlerweile eingetragen. Also bei uns brennen alle lichterloh. Wir müssen uns auf das Schlimmste einstellen. Und ich finde, ich finde es ganz schlimm, ohne Mist. Es belastet mich psychisch so krass.
Und ich möchte echt nicht, dass mir irgendjemand die Relegation am Ende als Erfolg verkauft. Ja. Denn das ist ja das Perverse. Wir hatten mehrfach die Möglichkeit, da unten rauszukommen. Wir haben Leistungen gezeigt, dass alle gesagt haben, also Mainz 05, direkter Abstieg, Relegation kannst vergessen, die brauchen wir gar nicht mehr mitzählen, die kommen da unten raus. Und nein, das hat nichts mit irgendwie stagnierender Entwicklung zu tun, sondern wir entwickeln uns gerade zurück, das ist das Problem. Und die Fehler sind offensichtlich, aber man tut nichts dagegen und das macht mich sauer. Und das macht mich wirklich betroffen auf eine andere Art und Weise. Denn wie der Bene sagt, die Leute brennen. Aber weißt du was, Bene? Eigentlich war mal das Narrativ, wir wollen Wolfsburg da unten vielleicht am letzten Spieltag so richtig schön Richtung zweite Liga schubsen. Aber ich habe gerade keinen Bock auf Wolfsburg 2.0, weil das droht uns jetzt gerade. Verkauf mir keiner die Relegation später als Erfolg. Ich flippe aus.
Nee, und das ist das, was mich so tierisch ankotzt, wenn ich dann da sehe, dass es wieder heißt, wir müssen kämpfen, wir müssen jagen, wir haben doch hier in Heidenheim was in der Tabelle gut gemacht. Nein, wir haben einfach nur den Ist-Zustand erhalten und das ist der Relegationsplatz und wir müssen uns einfach mal überlegen, dass es super wahrscheinlich ist, dass wir auf Düsseldorf treffen. Und Düsseldorf ist auch kein einfaches Los in der Relegation. Und wenn wir Pech haben, scheißt Düsseldorf noch rein und wir spielen gegen den HSV. Na, herzlichen Glückwunsch. Also das kann mir doch niemand verkaufen, dass wir als angeschlagener Mainz 05-Verein mit einem Run im April, mit einer Delle im Mai, dann auf die Fortuna oder auf den HSV treffen, um uns in der Liga zu halten. Das kann doch nicht das Ziel sein.
Vollkommen richtig, das kann nicht das Ziel sein. Ich möchte aber gerne, nur weil wir jetzt auch schon wieder in dieses Muster verfallen, dass die Relegation als Bodensatz gegeben ist, möchte ich nochmal gerne dazu ermahnen, Köln kann uns noch überholen. Die spielen noch gegen Union, das ist ein direktes Duell, da kann alles passieren und die spielen auch gegen Heidenheim. Jetzt mal ganz ehrlich, das sind zwei gewinnbare Spiele für Köln. Wenn die sich irgendwie zusammenraffen und wenn wir jetzt böse gegen Wolfsburg zum Beispiel, das ist nicht das erste Mal, dass wir böse gegen Wolfsburg auf die Fresse bekommen in Wolfsburg, gegen Dortmund ein Scheißspiel machen, sorry, dann wird das richtig böse für uns.
Was mich so unfassbar fertig macht, ist einfach die Tatsache, dass wir eine spielerische Entwicklung hatten und auf einmal wieder davon anfangen zu reden, körperlich ranzuklotzen und die Mannschaften körperlich zu dominieren. Warum zum Henker? Natürlich ist das eine Grundlage, auf der alles aufbaut. Aber warum schmeißt du diese spielerische Entwicklung einfach sehenden Auges über Bord und ziehst dich selbst wieder auf das Niveau deiner Gegner runter? Heidenheim hat in dieser Saison zwar gut gespielt, so, aber wir hatten eine spielerische Entwicklung, die war über dem, was Heidenheim gezeigt hat. Und allemal deutlich besser war als die Gegner, die wir davor auch hatten und allemal besser als was Köln ansonsten in dieser Saison geboten hat. Warum ziehen wir uns selbst wieder runter auf deren Niveau? Warum bleiben wir da nicht, wo wir waren? Und das wird durch Wechsel forciert, durch Nichtwechsel. Und das ist einfach etwas, was mich fertig macht, weil es ist etwas, was man bewusst in Kauf nimmt.
Ja, da wird einfach bewusst, und das habe ich in der Kolumne auch geschrieben, die Handbremse angezogen. Du hast das Gefühl, dass du sagst, Moment, bevor das jetzt hier zu gut wird, alle mal einmal Luft holen, bitte nochmal drüber nachdenken. Wir sind im Abstiegskampf. Nein, Abstiegskampf geht nur über das Körperliche. Okay, Domenico ins Mittelfeld. Bitte, 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 hau nochmal jemanden um und krieg eine gelbe Karte, weil er hat natürlich am Sonntag schon wieder gelb gesehen. Und es ist halt jetzt wirklich so, ich meine, es war dieses Wochenende auch schon der Fall, dass wir natürlich auch auf die anderen Plätze gucken mussten. Und ja, ich sehe das auch so, dass es für uns ein absoluter Nachteil ist, dass wir immer nach den anderen spielen. Und es wird an diesem Samstag auch wieder so sein. Aber natürlich ist das Duell Union gegen Köln für uns alles entscheidend. Wir können quasi sehr froh sein, dass sie sich eigentlich gegenseitig unten die Punkte wegnehmen. Aber es kann halt für uns auch richtig brenzlig werden.
Ich möchte den Punkt gerne direkt aufgreifen mit den späten Spielen. Ich habe da tatsächlich mit einigen Leuten drüber geredet in der letzten Zeit. Und ich finde es fast ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, dass wir in der Situation, in der wir uns befinden, wirklich jetzt 4 Spieltage nacheinander, nach allen Konkurrenten spielen. Ich glaube, es gab insgesamt 2 Spiele, die nach uns waren, wo direkte Konkurrenten dran beteiligt sind. Das ist jetzt ein Spiel, was irgendwie sonntags ist mit Darmstadt-Beteiligung oder sowas. Und Union gegen Gladbach war es, glaube ich, als Stadion. Ist auch egal. Und ich finde, es ist eine Riesensauerei, dass die DFL ohne Not uns in diese Spiele definiert. Ein Spiel oder vielleicht auch 2 Spiele an einem Sonntag wären vollkommen in Ordnung gewesen, aber nicht 4-mal nacheinander in so einer entscheidenden Phase uns in die Position zu bringen, dass der Spieltag vor uns stattfindet. Das ist wie in einem Elfmeterschießen, wenn du immer als Zweiter schießt und derjenige vor dir trifft. Der trifft und du bist dran. Der trifft und du bist dran. Die psychische Belastung für die Spieler, glaube ich, ist auch sehr hoch dadurch, dass das die Situation so ist.
Das heißt, das einzige Mittel, was wir jetzt tatsächlich haben, ist, dass wir sagen, wir holen alle einmal in dieser Woche Luft. Wir gucken uns vielleicht auch das Spiel des BVBs heute Abend an, gucken mal ein bisschen Champions League, was die so auf den Rasen bringen. Gucken natürlich am Samstag alle zusammen schon mal mit einem Schobbe in der Hand auf Union gegen Köln und gehen dann am Samstagabend beim Flutlicht ins Stadion und hauen die stimmungstechnisch sowas von in die Tonne und hauen da alles weg und geben unseren letzten Rest, weil es ist unser letztes Heimspiel die Saison und das ist das, wo wir immer die Punkte geholt haben.
Das einzig wahre Mittel, das wir haben, ist Bier und Würstchen in der Hand.
Ich bin übrigens dafür, dass wir das von Mainz aus beim ESC einreichen, sodass, ja, wenn wir bitte schon am Samstagabend in Mainz keine Punkte machen, dass wir wenigstens in Malmö mehr als einen Punkt für Deutschland und Mainz holen.
Das einzige Mal, dass Mainz zu 5 wieder europäisch auftritt beim ESC, bin ich total für.
Werden wir aus Deutschland ausgegliedert, werden unsere eigene Nation und melden uns an.
Die Mainzer Republik kehrt zurück, Freunde.
Wir machen auf jeden Fall aus der MEWA Arena am Samstag eine Festung und da kommt keiner dran vorbei. Wir sehen uns zum allerletzten Mal im Stadion diese Saison und wir müssen alles geben. Deswegen jetzt nochmal an alle, die noch kein Ticket haben, wir haben Pech gehabt, es ist ausverkauft, aber es gibt wohl noch Resttickets gegen Wolfsburg, vielleicht will man ja noch am letzten Spieltag auswärts fahren. Wir fahren erstmal nach Hause in die MEWA Arena am Samstagabend, wir sehen uns da, wir geben alles und dann, Obacht, zückt eure Kalender, wir haben wieder ein bisschen Terminkollision. Deswegen hören wir uns nicht am nächsten Montag, sondern schon am nächsten Sonntag und sprechen dann über Mainz gegen den BVB. Und ich hoffe, wir haben dann bessere Laune als diese Woche.
Ja, tut mir auch leid. Also an der Stelle ein kleines Sorry, aber ich finde, es muss uns auch mal erlaubt sein, nicht so gut sortiert, geordnet und gut recherchiert in eine Sendung zu starten, weil da hatte ich jetzt einfach keine Lust mehr zu.
Ja.
Wir sind für euch ehrlich und ihr seid auch ehrlich zu uns, wenn ihr uns schreibt. Also ich glaube, dass das hält unsere Fanbasis, unser Verein aus, dass man halt auch mal einen schlechten Tag hat und einfach mal rauslässt und dann geht es danach wieder besser.
Und deswegen geloben wir auch Besserung, aber manchmal muss einfach raus, was raus muss. Wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss für heute. Gehabt euch wohl und seid nächsten Sonntag wieder dabei, wenn wir drei vor dem Mikro sitzen und über Fußball und Mainz 05 quatschen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Nochmal Bier und Würstchen? Ja, nochmal Bier und Würstchen. Tschüss.